Heute wäre ja eigentlich ein ganz besonderer Tag, eine Woche nach Ostern. Der Thomas wäre da normalerweise immer dran, der Ungläubige und dann doch Gläubige. Aber weil ich vor ein paar Jahren schon mal über den Abschnitt bei euch predigt habe und ihr ein besseres Gedächtnis noch habt als wie ich, dann möchte ich den Abschnitt vielleicht heute nicht lesen, sondern einen anderen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, der aber auch sehr wohl mit der Auferstehung Jesu in einem engen Zusammenhang steht. Und zwar habe ich Matthäus 17, die Geschichte vom Berg der Verklärung, aufs Herz gelegt bekommen. Und ich möchte einmal da den Text lesen. Matthäus 17, von Vers 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier 3 Hütten bauen, die eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Wenn eines mit christlicher Botschaft eng verbunden ist, dann ist es gewiss die, dass es das Anliegen Jesu ist, dass womöglich jeder Mensch davon hört. Das Evangelium, das Gott von seinem Sohn uns verkündigen lässt, dass er unser Heiland ist, dass wir durch ihn zum Vater kommen, Vergebung finden, Hoffnung des ewigen Lebens haben. Das Matthäusevangelium wird schließen mit einem Auftrag in diese Richtung. Das Markus- und das Johannesevangelium, das Lukasevangelium genauso. Und die Apostelgeschichte ist voll von diesem Thema. Da verwundert es doch ein wenig, dass es etwa in den ersten 3 Evangelien ca. 14 Stellen gibt, Parallelstellen allerdings inklusive, wo Jesus den Jüngern sagt, von dem, was er entweder getan hat oder gesagt hat, Leute, pst, ja niemanden davon sagen. An einer Stelle hat es den Grund, dass Jesus auch irgendwo den Wunsch hatte, zumindest am Anfang seines Wirkens, einmal so ganz unbefangen in ein neues Dorf, wo er hinkam, hineinzugehen und dort die Menschen anzusprechen. Dass sozusagen nicht wie ein Lauffeuer die Botschaft ihm vorauseilt und schon das ganze Dorf zusammenkommt und Jesus gar nicht die Ruhe, die Muße hat, den einen oder den anderen vielleicht einmal persönlich anzusprechen. Markus 1, 44, nach dieser Geschichte der Heilung des einen Aussätzigen wird es da. Wie es halt so ist, an einer anderen Stelle bei Markus heißt es so, je mehr es ihnen gebot, desto mehr haben sie es andererseits damals bekannt gemacht. Und so, dass Jesus schon gar nicht mehr so ohne weiteres in einen Ort hinein konnte. Das ist ein Grund, der für dieses Schweigegebot oder wie es dann später von manchen Theologen genannt wurde, für dieses Messias-Geheimnis einmal angeführt wird. Aber der eigentliche und der tiefere Grund ist uns hier im Matthäus-Evangelium 17. Kapitel beziehungsweise in der Parallelstelle bei Markus auch gegeben worden. Sagt von dieser Erscheinung nichts, bis dass der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und warum das so ist und warum das so eng damit zusammenhängt, das wollen wir heute noch ein wenig betrachten. Aber sehen wir uns diese Geschichte, die wir da gelesen haben im Matthäus-Evangelium, einmal der Reihe nach an. Nach 6 Tagen nahm Jesus 3 seiner Jünger in einem engeren Kreis mit, die er auch bei anderen Gelegenheiten in ein besonderes Vertrauensverhältnis mit einbezogen hat aus dem Zwölferkreis und nimmt sie auf einen hohen Berg mit. Die Bibel sagt nicht, welches gewesen ist. Seit Origenes, der so Ende des 2. bis Mitte des 3. Jahrhunderts gelebt hat, hält sich die Tradition, dass es der Berg Tabor im Nordosten der Ebene Jezreels gewesen sein soll. Jedenfalls finden wir dort heute auch eine Franziskanerkirche auf diesem Berg, die an dieses Geschehen da erinnert, wo Jesus diese Jünger da mit hochnimmt. Und dort passiert etwas ganz Merkwürdiges. Jesus war dort mit den Jüngern, hat wahrscheinlich auch irgendwie mit ihnen gesprochen und auf einmal verändert sich etwas an Jesus. Seine Kleider werden weiß, sein Angesicht, eine strahlende Gestalt steht plötzlich da vor ihnen. Später dann, als Jesus, der Auferstandene, einem gewissen Saulus vor Damaskus begegnet oder als er einem Johannes auf der Insel Patmos begegnet, da finden wir dann eine ähnliche Beschreibung von Jesus in Herrlichkeitsgestalt. Hier da, mitten sozusagen während des irdischen Lebens Jesu, ist es aber etwas Besonderes. Da tritt etwas von seiner verborgenen Herrlichkeit jetzt schon nach außen hin. Aber das ja nicht nur allein. Plötzlich sind auch noch Mose und Elia da. Und das muss man sich einmal vorstellen. Mose war zu diesem Zeitpunkt da, als diese Dinge damals geschahen, vor 2000 Jahren knapp, war er damals schon knapp 1500 Jahre nicht mehr unter den Lebenden. Oder 1300 Jahre, je nachdem, wie man die Zeitrechnung bei Mose ansetzen möchte. Und Elia, der war seit knapp 900 Jahren schon bei Gott im Himmel. Und die beiden treten da aus der unsichtbaren Wirklichkeit ins Sichtbare mit hinein und erscheinen den Jüngern da auch noch, wie sie dann mit Jesus reden. Nachher haben wir gelesen, das steht in einem Bezug zur Auferstehung. Und auch diese Erscheinung von Mose und Elia deutet schon in diese Richtung darauf hin, denn als Jesus später einmal gefragt wird von den Sadduzäern, die damals schon Probleme hatten mit der Botschaft von der Auferstehung und die im Grunde gar nicht glaubten, und als sie Jesus da diese berühmte Fangfrage stellen wollen von dieser einen Frau, die mit 7 Männern verheiratet waren und wenn es eine Auferstehung geben sollte, mit wem wird sie dann sozusagen die Ewigkeit verbringen, wenn sie da in diesem Leben schon mit 7 verheiratet waren, die einer nach dem anderen freilich da gestorben sind. Und Jesus eigentlich nur den Kopf schütteln kann und sagen, ihr kennt weder die Kraft Gottes noch die Schriften. Und dann bringt ja Jesus dort an der Stelle nicht so eine klassische Auferstehungsstelle, wie man sie vielleicht in Jesaja 26 oder in Daniel 12 oder von mir aus auch im 16. Psalm finden könnte, sondern er zitiert diese Stelle bei Mose, beim Dornbusch dort, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und zeigt an, dass wenn zur Zeit des Mose damals sich Gott identifizieren lässt als der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, die zur Mosezeit ja auch schon zwischen 300 und 500 Jahren schon verstorben waren damals man sich doch als der Gott dieser Männer hier bezeichnet, dann muss das die Auferstehung sozusagen mit einschließen, denn Gott ist kein Gott der Toten. Ihm leben sie alle und werden noch einmal, weil das auch für die Menschen damals noch völlig klar war, dass Auferstehung auch etwas mit unserem Leib zu tun haben muss. Nicht allein nur so ein geistiges Weiterleben nach dem Tod bedeutet, wie man es auch in manchen anderen religiösen oder philosophischen Vorstellungen finden mag, sondern Auferstehung meint wirklich Wiederbringung zu einem ganzen Leben mit Geist, Seele, Leib, von dem wir allerdings rätseln heute, wie sich das der Apostel Paulus vorgestellt hat, wenn er dort in 1. Korinther 15 von einem geistlichen Leib spricht, den wir einmal haben werden. Der aber in einem gewissen Bezug, wie, das weiß ich nicht, fragt mich es auch bitte nicht, ich kann es euch nicht sagen, doch auch zu unserem jetzigen Leib steht und doch wiederum ganz anders auch sein wird. Im 1. Johannesbrief lesen wir es, dass wir Jesus ähnlich oder gleich sein werden, je nach Übersetzung. Und wenn wir bedenken, wie Jesus in dieser verherrlichten Weise dem Saulus oder auch dem Johannes auf Patmos begegnet, dann bringt uns das ein bisschen eine Vorstellung vielleicht von dem rein. Und da begegnen hier Mose und Elia Jesus auf diesem Berg, der selbst verklärt ist in einer besonderen Weise und unterreden sich mit ihm. In der Parallelstelle im Lukas-Evangelium erfahren wir dann auch noch das Thema, um was es da gegangen ist, nämlich um den Ausgang, den Jesus in Jerusalem nehmen sollte. Sein Leiden, das ihm bevorstand, sein Tod und auch seine Auferstehung. Und kurz vorher, im 16. Kapitel bei Matthäus, war ja auch schon davon die Rede, hat Jesus zum ersten Mal die Jünger dahingehend eingeweiht. Liebe Leute, mit mir als Messias wird es nicht so gehen, wie ihr euch das vorstellt. So in äußerer Glanz und Glorie, in einem militärischen, politischen Sinn. Nein, sondern der Menschensohn wird gerade dem Tod überantwortet werden. Aber er wird auferstehen. Und das war für die Jünger damals in keinster Weise irgendwo greifbar, wie sie sich das eigentlich vorstellen konnten. Und so begreifen wir es vielleicht wie an dieser Stelle auch, dass sie hier irgendwo, wie soll ich mal sagen, einmal völlig weg waren an dieser Stelle, wo sie da diese Erscheinung da so sehen mit Jesus und auch mit Mose und Elia auch. Ich habe mich früher manchmal gefragt, wie haben sie denn gewusst, dass das Mose und Elia waren? Es gab doch keine Fotos von ihnen. Aber vielleicht haben sie es aus dem ein wenig herausgespürt, wenn sie sich diese Unterhaltung angehört haben, dass doch vieles aus den fünf Büchern Mose, vielleicht von Mose her zitiert worden ist. Und Elia steht ja als der Prophet schlechthin im Alten Testament, auch da als Vertreter der Propheten. Er, der das wankelmütige Israel seinerzeit wieder in eine klare Entscheidung für den Herrn, seinen Gott, mit hineingeführt hat. Sie spüren es irgendwo, wer diese Herren da jetzt eben hier waren. Und es wird an dieser Stelle im Grunde das Gleiche deutlich, wie es Jesus dann im Johannesevangelium, in dieser Überlieferung, dann nochmal ganz anders sagen wird, wenn er den Schriftgelehrten seiner Zeit sagt: Ihr durchforscht die Schriften und da tut ihr gut daran, wenn ihr darin das Leben finden wollt. Denn diese sind's, die von mir zeugen. Und wenn ihr Mose glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Das Wort Gottes, das wir dann nachher hier aus dieser Wolke hören werden, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ihn hört. Das muss ja für die Jünger ein Echo von Mose her gewesen sein, weil es doch in 5. Mose 18 davon die Rede ist. Mose sagt es dort selbst: Einmal wird euch der Herr, unser Gott, einen Propheten wie mich auferwecken. Und auf den kommt es an. Ihn sollt ihr hören. Und Petrus, der hier mit dabei war, hat genau diese Stelle einmal in seiner Predigt nach der Heilung des Lahmen an der Tempelpforte dann auch zitiert. Er ist der Prophet, den Israel hören muss, wenn es nicht zugrunde gehen will. Und hier an dieser Stelle redet sozusagen das Alte Testament, personifiziert durch Mose und Elia, von seinem eigentlichen Inhalt, von Jesus Christus, von dem, den Gott eigentlich senden wird, von dem, wie es der Hebräerbrief einmal so schön in seiner Einleitung sagt, früher, vor Zeiten. Da hat Gott geredet auf mancherlei Art und Weise durch die Propheten zu unseren Vätern. Aber jetzt, in diesen letzten Tagen, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, der der Abglanz seiner Herrlichkeit ist. Und das ist etwas ganz anderes hier noch. Und das kommt auch in dieser kleinen Korrektur der Stimme Gottes auch zum Ausdruck. Auf den gut gemeinten Wunsch des Petrus, drei Hütten gleich zu bauen, Mose und Elia und für Jesus, nein, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ihn hört. Und dann sahen sie nur Jesus allein. Dann waren die anderen wieder in der Herrlichkeit verschwunden, Mose und Elia. Dann war nur mehr Jesus da. Als Zeichen dafür, dass, obwohl die Bibel 1000 Seiten hat und von so vielen geschrieben worden ist und über so vieles redet, doch im Grunde es nur ein Thema in der Bibel gibt, Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und ihn zu hören, das Leben bringt. Aber die Stelle hat ja noch etwas Besonderes mit drin. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dies ist mein Sohn. Da drückt sich etwas vom Herzen Gottes aus. Gott ist nicht ein fernes, einpersonales Wesen, wie man sich es in manchen Religionen vorstellt und wie es das Judentum seiner Zeit nicht zuletzt auch hatte, weil es noch nicht so weit hingeführt war, dass es sozusagen das Herz Gottes selbst schauen durfte, dass Jahwe, ihr Gott, eigentlich Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, der dreieinige Gott in dem einen Gott Israels, im Alten Testament noch verborgen, im Neuen Testament uns offenbar durch die Sendung des Sohnes. Aber es ist nicht das erste Mal in der Bibel, dass Gott von jemandem sagt, du bist mein Sohn. Schon dem Pharao lässt Gott es durch Mose ausrichten, Israel ist mein erstgeborener Sohn und bitte, lass mir meinen Sohn ziehen, dass er mir diene. Wir kennen die Geschichte, wie die dort dann verlaufen ist. Der Pharao hat sich gewehrt. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Da drückt sich etwas vom Vaterherzen Gottes seinem Volk gegenüber aus. Gott ist nicht ein unpersönlicher Gott. Gott ist Vater in erster Linie. Ich beuge meine Knie vor Gott, dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde seinen Namen hat, wird Paulus im Epheserbrief einmal Gott verherrlichen und beten und ansprechen. Und das war Gottes Anliegen von Anfang an, eine väterliche Beziehung zu den Menschen zu haben. Und in Israel war das der erste Gedanke Gottes, der Berufung Abrahams, dass sein Volk sozusagen Sohnesstellung zu ihm haben sollte. Aber wie muss sich Jeremia nicht dann in seinem dritten Kapitel dort beklagen für Gott hin, wo er für Gott spricht? Ich dachte, du, also Israel, du würdest mich Vater nennen und das verstehen, zu welcher großartigen Stellung du berufen worden wärst. Aber du hast mir nicht die Treue gehalten. Du bist deine eigenen Wege gegangen. Und Hosea tut es in einer gewissen Weise auch, in derselben Weise. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, als Israel jung war. Aber sie kehrten mir ihren Rücken zu. Und so ist es im Grunde erst Jesus Christus, in seinem Kommen, der im Grunde dann dieses Herzensanliegen Gottes stillen kann. Dass da jemand ist, der wirklich den Willen des Vaters tut und zu Gott in einer Beziehung steht, wie er sie von Ewigkeit her hat und das auch unter uns Menschen sichtbar macht. Wie das aussehen kann, wenn jemand Gott zum Vater hat. Und Jesus kann dann sogar so weit gehen, dass er sagen kann, wer mich sieht, sieht den Vater, weil ich in so einer innigen Gemeinschaft mit ihm stehe und ich mit dem Vater eins bin. Wenngleich auch an einer anderen Stelle sagt, dass der Vater noch größer ist als er. Gleich zwar in der Gottheit, aber doch unterschiedlich in der Sendung uns gegenüber. Der Vater, der von seinem Sohn sagt, dies ist jetzt mein Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Wo Gott Jahrtausende Geduld hatte mit uns Menschen und wo er sonst keinen gefunden hat, der diese Beziehung so leben würde, er das über Jesus jetzt so sagen kann und ihn hört jetzt in ganz besonderer Weise. Denn er ist der, von dem Mose und auch die Propheten gesprochen haben. Und durch ihn haben wir die Möglichkeit, zu Gott wieder eine ganz neue Beziehung zu kommen. Aber, und jetzt kommt das Interessante, was wir am Anfang schon festgestellt haben, bitte von dem jetzt noch nichts sagen. Erst, wenn der Menschensohn aus den Toten auferstanden ist. Sagt nicht Jesus an einer anderen Stelle, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf der Erde und was wollte ich lieber als brennendes schon? Warum diese Zurückhaltung hier an dieser Stelle? Warum dieses Warten hier? Jesus ist schon an einer anderen Stelle, musste er dem Willen des Volkes ausweichen, dass sie ihn zum König ausgerufen hätten. Im Anschluss an die Speisung der 5000 im Johannesevangelium nachzulesen. Jesus hatte heile Mühe, den Messias-Erwartungen, die in Israel damals waren, auszuweichen und auf das Eigentliche hinzuweisen. Denn was hätte man auch an dieser Stelle von ihm jetzt wirklich sagen können? Dass er so eine Herrlichkeitsgestalt gehabt hat, wäre ja großartig gewesen. Wäre noch ein Schäufchen mehr gewesen in diese ohnehin schon angeheizten Erwartungen der damaligen Zeit. Aber was wäre die Botschaft von ihm gewesen? Ein wunderbarer Lehrer. Er, der die vielen Gebote des Alten Testaments auf den Punkt bringt, auf den es wirklich ankommt. Sonst den Herrn, deinen Gott lieben aus ganzem Herzen. Deinen Nächsten wie dich selbst und sich nicht verlieren in Verzehnten von Münze und Kümmel und dabei am Eigentlichen, an der Gerechtigkeit, am Gericht und der Barmherzigkeit Gottes vorbeizugehen. Ein wunderbarer Lehrer, er, der die Kranken gesund gemacht hat und was wünschten wir uns jetzt lieber auch in unseren Kreisen, als dass das Jesus bei jedem von uns, für den wir auch jetzt gebetet haben, dass das jetzt auch gleich so passieren würde und wo wir uns scheint es doch auch ein wenig gedulden müssen. Oder einer, der in Zeiten des Hungers die Menschen auch mit 5 kleinen Broten und 2 Fischen speisen kann. Was wäre das nicht für ein wunderbarer Herr? Aber bei all dieser Verkündigung, bei all diesen Wunderbaren, dass man bis zu dieser Stunde, Matthäus 17 hier, von Jesus schon erfahren hatte, es blieb immer noch die Distanz da, zwischen ihm und uns. Zwischen Gott, der sich mit Jesus eins macht, und uns, die wir die Sünder sind und die wir im Grunde draußen stehen und es fast mit Petrus halten müssen, der einmal gesagt hat, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und darum ein bisschen Geduld. Diese Botschaft soll laufen. Der Missionsbefehl ist nicht umsonst in der Bibel da. Heute bräuchten wir uns keine Zurückhaltung mehr irgendwo antun lassen in diese Richtung. Aber damals war noch ein wenig Geduld angesagt, bis dass der Menschensohn von den Toten aufersteht. Und wie beginnt Paulus seinen Römerbrief? Das Evangelium Gottes von Jesus Christus aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und eingesetzt in Kraft als Sohn Gottes durch die Auferstehung von den Toten. Jesus war immer Gottes Sohn, nur dass wir uns da hier nicht missverstehen. Im Anfang war schon das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Aber dass diese Beziehung, die der Sohn Gottes zu Gott dem Vater hat, dass er der Sohn Gottes schlechthin ist, nicht nur ein Sohn Gottes, wie die Bibel andere Stellen auch noch hat, wo von Söhnen Gottes die Rede ist, sondern dass er der Sohn Gottes ist, das wird erst durch die Auferstehung wirklich für uns Menschen erkennbar, sichtbar, besiegelt. Die Botschaft von der Auferstehung. Das ist aber nicht nur so eine Botschaft, die wir Christen eben jetzt auch glauben, neben so manchen anderen, was wir von der Bibel her glauben, sondern mit dieser Botschaft ist es anders wie mit allen anderen Dingen. Wenn ich höre zum Beispiel die Botschaft, dass Mose den Stab hochhebt und das Rote Meer sich teilte und Israel da trockenen Fußes durchging, dann glaube ich das. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, abgesehen davon, dass ich die Geschichte glaube, die da im zweiten Buch Mose steht, sehr viel Auswirkung auf mein Leben hat es nicht, diese Geschichte. Ich glaube es, ich stelle es nicht in Frage. Wenn Jesus es geglaubt hatte, wer bin ich, dass ich es nicht glauben sollte. Aber mit der Auferstehung Jesu ist das was anderes. Mit dieser Auferstehung werden wir selber alle mit berührt. Und das ist es ja, was Jesus auch dem Thomas sein Tag heute, ihm gesagt hat, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Glauben können deshalb, weil diese Botschaft, wenn sie ihr Herz erreicht, in ihrem Herzen etwas bewirkt. Und das hat Petrus, der hier mit dabei war, auch in seinem ersten Brief uns so schön geschrieben, dass Gott uns durch seine große Barmherzigkeit von Neuem geboren hat zu einer ewigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Und durch die Auferstehung Jesu Christi ist uns sozusagen das geschenkt worden, wozu Jesus überhaupt in die Welt gekommen ist. Wo überhaupt diesen Weg für uns auf dieser Erde geht, sich offenbart als der, von dem die Propheten geschrieben haben. Dem Vater gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihm Gott einen Namen gegeben, der jetzt über allen Namen ist, dass im Namen Jesus sich jedes Knie beugt, im Himmel und auf Erden. Und die diese Botschaft von der Auferstehung Jesu hören, diese werden zu einem neuen Leben, zu einer neuen Hoffnung wiedergeboren. Der Glaube an die Auferstehung Jesu ist nicht ein Punkt nur des Glaubens, sondern er ist Inbegriff unserer Hoffnung für uns selbst, weil einmal dieses Leben zu Ende geht. Dass Gott ein unverweltliches Erbe für uns im Himmel bereithält, auf das wir halt jetzt noch ein wenig Geduld haben müssen, bis es zur letzten Zeit offenbar werden soll. Und im Epheserbrief schrieb Paulus davon, dass Gott uns, die wir in Sünden tot waren und von Gott nicht allzu viel lange Zeit wissen wollten, aber uns doch durch die Auferstehung Jesus Christi mit ihm lebendig gemacht hat. Ja, und sogar mit Christus eingesetzt hat. Und wir jetzt, wie es Paulus dem Philipperbrief schreibt, schon unser Bürgerrecht in diesem Himmel haben dürfen. Von wo wir dann Christus auch noch erwarten, dass er einmal wiederkommen wird und dann alles auch vollenden wird. Und da treffen wir uns dann wieder mit diesem Wort, von dem wir schon gesprochen haben, du bist mein geliebter Sohn, was Gott zunächst für Israel gesagt hat, aber Israel ist zum großen Teil, dem nicht gerecht werden konnte und Jesus es erfüllt hat für uns, wo Paulus sagt, wenn wir Christus angehören, dann sind wir Söhne. Ich erlaube es mir dazu zu fügen, Töchter Gottes. Und dieses Wort, du bist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, in Christus jetzt auch für uns gilt, sofern wir auf ihn hören und uns mit ihm in dieses neue Leben seiner Auferstehung mit hineinziehen lassen, indem wir diese Botschaft von der Auferstehung hören. Und wie schön drückt das Paulus nicht da in 1. Korinther 15 aus: Ich erinnere euch, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Durch das ihr selig werdet, wie es Luther so schön sagt, oder gerettet werdet, wie es die anderen Übersetzungen sagen, wenn ihr es nur festhaltet in der Gestalt, in der es euch verkündigt wurde. Und ich habe es euch erstes weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dann von allen möglichen Leuten damals gesehen wurde. Aber das Sehen damals ist nicht das ganz Besondere, sondern das noch Größere, wie es Jesus selber sagt: Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Dort, wo diese Botschaft offene Herzen findet, dass Jesus für uns gestorben, für uns auferstanden ist, das ist diese Botschaft, die er mit uns hineinnimmt in dieses neue Leben. Und wir da von der Bekehr Hoffnung zu Gott haben dürfen. Und so brauchen wir uns heute keine Zügel mehr anlegen lassen, wenn es irgendwo darum geht, von dem zu reden, wer Jesus für uns ist. Jetzt darf davon geredet werden, denn jetzt ist das Werk vollbracht, wozu Jesus in die Welt gekommen ist. Jetzt haben wir die eigentliche Botschaft, nämlich dass der Sohn Gottes bereit war, sein Leben zu geben, dass wir selber Söhne, Töchter Gottes werden dürften. Darin findet das Evangelium sein Ziel und in dieser Hoffnung dürfen wir von Ostern her leben und es jedem Menschen auch sagen. Vater im Himmel, wir staunen die Liebe, die du zu uns hast, wo du über Jahrtausende gewirkt hast, durch dein Volk, durch Jesus Christus, durch die christliche Verkündigung und sie auch uns erreicht hat. Und wir uns damit hineinnehmen lassen dürfen in dieses Geschehen, wo du als der Erste der Auferstehung den Tod besiegt hast. Dir sei alle Ehre, Herr.